Musik aus längst vergangenen Tagen, ausgewählt von einem Mann, der ein goldenes Händchen für Musik hat, nämlich Franz Dobler, der nicht nur tolle Bücher schreibt, sondern auch die wunderbare Reihe Wo ist zu Hause Mama begonnen hat. Und der Mann, der da gesungen hat, ist Wiglaf Droste. In einer Zeit, wo Musik noch mehr gegolten hat, wo es noch Perlen deutschsprachiger Popmusik gab. Wiglaf Droste hat uns große Freude gespendet mit seiner neuen CD Am Nebentisch belauscht. Und jetzt ist er am Apparat. Schönen guten Tag, Herr Droste.
Ja, guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Sie haben in den letzten Jahren mit dem jungen Mann beschäftigt, gerade mit dem zopftragenden jungen Mann. Und damit haben Sie große Synapsen bei mir eingepflanzt ins Hirn. Und jedes Mal, wenn ich zopftragende Männer sehe, muss ich an Sie denken. Haben Sie denn mittlerweile den Frieden gemacht mit dem zopftragenden Mann und auch mit dem jungen Mann?
Och, das wächst ja auch nach. Und es ist ja auch nicht so, dass Schreiben jetzt sofort Menschen dann so erreicht, wie beispielsweise Sie, dass sie sich das dann merken. Also es gibt ja das Anschreiben gegen die Unempfindlichkeit der Welt, das hört ja nie auf. Ja, also wenn Sie erwähnt haben, Franz Dobler mit seinen Perlen deutschsprachiger Populärmusik, da muss man ja sagen, mittlerweile singt alles auf Deutsch und manche singen auch Sachen wie
mehr ein kleines bisschen Sicherheit.
Ich glaube, die Bande kommt aus Bautzen und man möchte sich das Resthaar raufen, wenn man das hört. Es ist unvorstellbar, dass es Menschen gibt, die diese Zeilen nicht lächerlich finden. Aber das ist so. Und man kann sich natürlich darüber lustig machen und sagen, wahrscheinlich singen die dann auch, ich esse halt nur eine Kleinigkeit. Und dann würden immer noch 100.000 Irrsinnige mitsingen. Aber das macht nichts. Also es schadet nichts, dass man nichts ausrichtet. So, sagen wir mal, die Geschäftsordnung ist die, dass Leuten, denen was auffällt, dass die immer in der Minderheit sind.
Sie haben es auch geschafft, dass sich jedes Mal, wenn über deutsche Soldaten gesprochen wird, also gerade jetzt auch im Hindukusch, wenn über deutsche Soldaten gesprochen wird, ich an Faxgeräte denken muss, weil Sie mal einen Text gemacht haben, sind Soldaten Faxgeräte. Das hat sich bei mir auch eingebrannt ins Hirn, müsste aber eigentlich vom Gerät her jetzt mittlerweile aktualisiert werden. Was wäre denn das adäquate Gerät jetzt in diesen Zeiten? Faxgerät dann wahrscheinlich nicht mehr, oder?
Ja, ging natürlich mehr um die Frage, was sind denn jetzt Soldaten, wenn man sie schon nicht Mörder nennen darf. Und das war ja eigentlich auch Thema des Gedichts. Man könnte sie als alles Mögliche bezeichnen, als Käsesocken oder was auch immer. Es nützt nur gar nichts, weil diese Gesellschaft einfach akzeptiert, dass man bestimmtes Potenzial an Mord und Totschlag einfach delegiert und sagt, das machen die da für uns. Das ist gut. Und man muss ja mittlerweile sagen, es waren Soldaten selbst, die erstmal gesagt haben, was sie da überhaupt machen. Diese Gesellschaft ist so verkommen, dass sie dann eben doch lieber nicht von Krieg sprechen möchte. Krieg haben wir da nicht, sondern das ist so bewaffneter Zivildienst in Afghanistan. Und das muss man eigentlich den Soldaten mal danken, dass die gesagt haben, nein, wir sind da im Krieg übrigens. Wir bringen da Leute um. Die versuchen uns umzubringen und wir schießen auch. Und da gibt's Tote. Und man lebt einfach in einem Land, in dem man ja von morgens bis abends sich eigentlich gerne über das hinwegtäuschen möchte, was tatsächlich die Wirklichkeit ist. Und da gibt's einfach diesen medialen Beschönigungsjargon, den ganz viele Leute dann eben auch sprechen und benutzen. Und wenn dann mal die Wirklichkeit tatsächlich auf den Tisch kommt, dann heißt es, huch, ist es wirklich so? Ja. Man kann ja zum Beispiel in diesem Land nicht sagen, wir haben Winter. Es muss ja heißen Schneekatastrophe oder Chaos. Mit der Wirklichkeit haben die Leute hier Schwierigkeiten. Also entweder übertreiben sie das dann, zur Katastrophe und zum Chaos, oder sie müssen es, wenn es sich da um tatsächliche Katastrophen handelt, wie einen Krieg, müssen sie es verniedlichen. Und Ja, es ist die Aufgabe eigentlich des Dichters, das wieder auf die Füße zu stellen.
Der Dichter Wiglaf Droste spricht auch häufig über die katholische Kirche und ich habe mich gefragt, was Sie eigentlich für ein Problem mit der katholischen Kirche haben. Das ist ja eigentlich das Vorzeigeunternehmen. Die haben ja gezeigt, auch in der Krise, wie man gutes Marketing machen kann, wie man finanziell gut durchkommt. Und ein Journalistenkollege, Herr Maltese, hat ja ein Buch geschrieben, auch im Kunstmann Verlag erschienen, Scheinheilige Geschäfte, die Finanzen des Vatikans. Da könnte sich doch die Automobilindustrie noch eine Scheibe abschneiden, was der Vatikan betrifft. Die haben doch eine tolle Vermarktung, denen geht es finanziell gut. Ist eine klasse Firma, oder?
Ja, ich meine, das ist, was es immer war, einfach das Zeughaus der Verlogenheit und deswegen haben die immer Konjunktur. Es gibt offensichtlich ein großes Bedürfnis danach. Und es gibt ja auch viele Leute, die das wissen. Es ist ja nicht so, dass man Leuten die Augen öffnen müsste eigentlich für das, was jetzt Herr Ratzinger und die Seinen so machen. Aber das findet man eben jetzt okay. Das hat einerseits damit zu tun, dass die Parole ausgegeben wurde, wir sind Papst. Also, dass man das eben nationalisiert und sagt, der Kerl kommt aus Bayern, also ist er einer von uns. Was ja ein Witz ist. Also jeder, der der deutschen Sprache mächtig ist, musste ja eigentlich sagen, der ist aus Bayern, mit dem habe ich so wenig zu tun wie mit sonst nirgend jemandem. Aber das wird eben hier anders gemacht. Und also verleibt man sich das irgendwie ein und drückt beide Augen zu und beide Ohren und sagt, nee, das ist nicht irgendwie Dufte, das ist doch ganz schön und ja, klar sind die verlogen und selbstverständlich machen die fürchterliche Geschäfte und dann immer dieses Hasspredigen gegen andere Karnevalsvereine. Also ich habe ja gar nichts dagegen, dass Herr Ratzinger immer ganz plump andere Religionen anpöbelt, wenn er nur seine eigene nicht davon ausnähme. Ja, also ich halte das da mit Peter Hacks und seinem Couplet Recht auf Gleichbehandlung. Die Glocke stört, es stört der Muezzin. Man bringe sie zum Schweigen, die wie ihn. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, dass jemand unbedingt ein gläubischer Muslim sein möchte, solange ich ihm ein Mohammedbrötchen anbieten kann.
Abschließend noch zu Herrn Wolfgang Schäuble, den Sie auch aufs Korn nehmen, über den Sie sprechen, auf der CD am Nebentisch belauscht. Da geht es um selbstgeimkerten Bienenhonig und es geht um Wolfgang Schäuble, der ja jetzt eine andere Aufgabe hat. Der ist nämlich Finanzminister und eigentlich müssten Sie ja vielleicht auch mit ihm jetzt seinen Frieden machen, weil er die Steuerpläne oder die Politik der FDP durchkreuzt. Oder ist Ihnen das nicht möglich, mit Herrn Schäuble in Frieden zu machen?
Ach, das ist eher ein trauriges Kapitel gewesen, Wolfgang Schäuble als Innenminister. Da hat man eben jemanden gehabt, der nun durch eine ganz persönliche und sehr, sehr bitterböse Erfahrung selbstverständlich zur Paranoia tendiert. Er ist das Opfer eines Attentats geworden und so jemand darf natürlich niemals die Sicherheitspolitik in die Hand nehmen, weil er viel zu befangen ist und tatsächlich in dem Fall selbst viel zu betroffen und man hätte sich einfach gütig um dieses Attentatsopfer kümmern müssen, anstatt immer zu sagen, ja, wenn der das sagt, der wird schon wissen. So, und dass der jetzt ein Amt hat, ja, das eigentlich Substanz gesehen, wo er noch mehr Schaden anrichten kann, aber nicht ganz so auf dem Präsentierteller sitzt wie vorher. Das ändert nichts an dem, was er eingerührt hat. Das lässt sich ja alles nicht mehr zurücknehmen. Also diese vollkommen übersteigerten, von Verfolgungswahn geprägten Sicherheitsbedürfnisse, die sind ja jetzt gelten ja jetzt als allgemeingültig und als vernünftig. Und wer eine Reise antritt und nicht mit den Zähnen klappert, der gilt als verrückt. Also diese Umdrehung der tatsächlichen Verhältnisse, die ist Wolfgang Schäuble und seinem Verein gelungen. Und dass er jetzt irgendwo mit Geld spielen darf, das ändert ja nichts an dieser Tatsache. Und es geht nicht nur darum, einen Frieden zu machen, sondern es geht darum, einfach drauf zu gucken, was hier gerade passiert. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich mich für Personalpolitik nochmal interessiere oder dass ich mich danach nochmal bücken würde, was da geschieht. Aber es ist tatsächlich jetzt nochmal ein qualitativer Unterschied eingetreten mit dieser schwarz-gelben Regierung. Also wenn man Herrn zu Gutenberg sieht, der sich mit Kai Diekmann, dem Chefredakteur von Bild, ja nicht nur die Frisur, sondern auch das Gehirn teilen muss, dann ahnt man, in welche Niederungen man noch hineingezerrt wird.
Apropos Niederungen, wir werden gleich ein Lied von Ihnen hören, Basta Berlusconi, was Sie 2002 mit dem Spardosen-TRZ aufgenommen haben. Das Problem Berlusconi hat sich ja auch noch nicht erledigt, oder?
Naja, wenn man in Deutschland den Namen Silvio in der Zeitung liest, dann denkt man eher ja an einen jungen Mann aus Ostdeutschland, der irgendwas Kriminelles mit fremdenfeindlichem Hintergrund getan hat. Oh, das Silvio. Aber in Italien ist Silvio eben auch ein Synonym für Kriminalität, auch wenn die im Brioni-Anzug und mit großer Grandezza so daherkommt. Nein, das ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie man das mittlerweile auch macht. Man ist so lange kein Gesetzesbrecher, solange man die Gesetze einfach immer al gusto wieder ändern kann. Und es scheint so, dass Herr Berlusconi das sehr lange so handhaben konnte. Und im Moment schimmert auf, dass es damit ein Ende haben könnte, aber es ist ja noch nicht durch. Und man kann gespannt sein, ob es ihm gelingt, die Gesetze wiederum in einem offenbar wirklich grundkorrupten Land so zu ändern, dass er wieder mit weißer Wäsche da herauskommt. Also man könnte sagen, Italien ist die Wiege der Mediendemokratie.
Sie haben Ihren Lebensmittelpunkt im Moment angesprochen, Ostdeutschland. Was hat Sie denn in das uns geliebte sächsische Gefilde verschlagen? Sie wohnen ja derzeit in Leipzig.
Ja, das hat in erster Linie private Gründe. Und dann ist es ja so, dass ich die Lebensgewohnheiten der Bundesdeutschen sehr lange studiert habe. Und irgendwann war ich damit fertig. Und jetzt studiere ich doch die Lebensgewohnheiten von Menschen, die das Privileg hatten, ein Gesellschaftssystem, auch obwohl sie es teilweise nicht besonders leiden mochten, zu erleben, dass sich immerhin dem Kapitalismus mal weggenommen hat. Das muss man ja als Vorteil erstmal erkennen. Und das ist auf alle Fälle weniger langweilig. Man kann sagen, dass die ehemaligen Bewohner der DDR doch dieses Experiment immerhin den Bundesdeutschen voraus hatten. Das heißt, man kann es auch anders umdrehen, die hatten 40 Jahre weniger Kapitalismus, das heißt einfach 40 Jahre mehr Zivilisation. Und es ist angenehm, mit Leuten Umgang zu haben, denen das auch immer klarer wird.
Dankeschön für das Gespräch und Ihnen noch einen schönen Tag.
Ja, gleichfalls.
Wiederhören, tschüss.
Tschüss.